Stellen Sie sich vor, Sie haben Schimmel in der Wohnung, kürzen die Miete und am Ende haben Sie nicht nur kein Recht zur Mietminderung, sondern sehen sich mit einer fristlosen Kündigung und Räumungsklage konfrontiert. Hält das rechtlich? Und wer musste eigentlich was beweisen? Dazu schauen wir uns in der heutigen Folge ein aktuelles Urteil des Landgerichts Gießen an, das die Beweislast bei Schimmel in Mietwohnungen sehr klar einordnet. Inklusive der Frage, wie oft Lüften eigentlich zumutbar ist.
Genau, darüber sprechen wir heute bei Law & Talk, dem Podcast der Kanzlei Posikow Kehren, Rechtsanwälte aus Hamburg. Mein Name ist Igor Posikow, ich bin Rechtsanwalt und Ihr Moderator. Und bei mir ist wie immer Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Michael Kehren. Michael, heute klären wir, wer beim Schimmel den schwarzen Peter in der Hand hat. Mieter oder Vermieter? Bevor wir in das Urteil jetzt einsteigen, Schimmel in der Wohnung, das ist ja eigentlich der Klassiker im Mietrecht. Fangen wir mal ganz vorne an. Liegt bei Schimmelbefall grundsätzlich ein Mangel der Mietsache vor?
Na, wenn im Laufe des Mietverhältnisses Schimmel in der Wohnung auftritt, wird grundsätzlich ein Mangel der Mietsache angenommen, weil die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung gemindert ist und Schimmel eben nicht als vertragsgemäß vorausgesetzt wird. Überrascht dich auch nicht, vermute ich. Ja? Aber ob der Vermieter dafür haftet und ob der Mieter mindern darf, hängt davon ab, wer für die Ursache verantwortlich ist. Und da sind wir mitten in der Beweislastfrage.
Wer muss denn was beweisen? Also normalerweise gilt ja der Merksatz, dass jeder die für ihn günstigen Tatsachen beweisen muss. Dann muss der Mieter also beweisen, dass das Haus schlecht gebaut ist oder der Vermieter, dass der Mieter schlecht lüftet zum Beispiel, oder?
Nö. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sagt, wenn streitig ist, ob Feuchtigkeitsschäden aus dem Verantwortungsbereich des Vermieters oder des Mieters stammen, muss zunächst der Vermieter alle Ursachen ausräumen, die aus seinem Gefahrenbereich herrühren können. Erst wenn ihm das gelingt, dreht sich die Beweislast. Dann muss der Mieter beweisen, dass der Schaden nicht aus seinem eigenen Verantwortungsbereich stammt, also nicht auf sein möglicherweise unzureichendes Heiz- und Lüftungsverhalten zurückzuführen ist. Oder etwas plastischer. Zuerst muss der Vermieter zeigen, mein Gebäude ist in Ordnung. Dann ist es der Mieter am Zug und muss belegen, dass er sich vertragsgemäß verhalten hat.
Okay, was genau muss der Vermieter denn nachweisen, um aus der Schusslinie zu kommen? Also reicht es einfach zu sagen, ja, das Haus ist alt, aber in Ordnung zum Beispiel?
Nee, das braucht schon mehr Substanz. Ja. Grundsätzlich reicht es für den Ausschluss gebäudeseitiger Ursachen zunächst aus, dass der Vermieter nachweist, dass das Gebäude bei Errichtung dem Stand der Technik entsprach und keine baulichen Mängel vorliegen. Dazu werden typischerweise Sachverständigengutachten eingeholt, wie du dir denken kannst, die, je nach Ausgangslage, die Bauweise, die Wärmedämmung, die Fenster, Heizkörperposition und Ähnliches prüfen. Komplizierter wird es, wenn feststeht, dass es bauliche Gegebenheiten gibt, die die Schimmelbildung begünstigen, etwa Wärmebrücken, bestimmte Fensterkonstruktionen oder ungünstige Heizkörperpositionen. Dann muss der Vermieter zusätzlich nachweisen, dass bei Einhaltung eines zumutbaren Heiz- und Lüftungsverhaltens kein Schimmel auftritt.
Okay, ich verstehe das. Also kein Freifahrtschein für den Satz, sie hätten halt mehr lüften müssen.
Naja, auch wenn das die Standardantwort von Vermietern auf die Mängelrüge von Mietern bei Feuchtigkeit und Schimmel ist, stimmt das. Ja? Der Vermieter darf sich eben nicht hinter pauschalen Vorwürfen verstecken, sondern muss konkret darlegen, dass die Wohnung bei einem normalen Nutzungsverhalten schimmelfrei bleibt.
Okay, also Stichwort Nutzerverhalten. Da wird es in der Praxis ja mal gerne absurd. Sie hätten 7-mal am Tag querlüften müssen oder sowas. Solche Geschichten haben wir auch schon mal gehört. Was ist nach der Rechtsprechung ein zumutbares Lüftungsverhalten?
Naja, die Gerichte betonen immer wieder, dass Anforderungen an den Mieter realistisch bleiben müssen. Ja, in der Entscheidung, über die wir heute sprechen, wird ausdrücklich ausgeführt, dass eine 2- bis 3-malige tägliche Stoßlüftung ein zumutbares Lüftungsverhalten darstellt. Ja, alles, was deutlich darüber hinausgeht, wird in vielen Entscheidungen als übermäßig angesehen. Ein Mieter muss also nicht sein Leben nach dem Lüftungsplan richten, sondern sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen. Wenn aber, wie in dem Rechtsstreit vor dem Landgericht Gießen, nur 2 Lüftungsvorgänge pro Woche oder zeitweise gar keine stattfinden, dann wird es, wie du dir denken kannst, kritisch.
Okay, 2 Lüftungsvorgänge pro Woche klingt aber sehr wenig, auch für mich jetzt als, sei mal nicht Experten. Aber gut, das heißt wohl übersetzt, der Mietvertrag verpflichtet nicht zur Nebentätigkeit als menschliche Belüftungsanlage. Ja, das haben wir verstanden, aber ganz ohne Lüften geht's dann eben auch nicht. Kommen wir zu dem Urteil, das den Anlass für diese Folge gibt. Das Urteil des LG Gießen vom 6.6.25, worum ging es da konkret?
Auch das ist eben halt wieder ein Fall aus der Wohnraummiete, klar, ja, Schimmel in der Wohnung und die Frage, ob die Mieter wegen des Schimmels die Miete mindern durften. Schimmel ist aufgetaucht, die Mieter haben gemindert und letzte Reaktion der Vermieterin war letztlich außerordentlich fristlos wegen Zahlungsverzugs zu kündigen und dann Räumungsklage zu erheben und auch die Erstattung der ihr entstandenen außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten geltend zu machen. Das Amtsgericht hatte der Klage stattgegeben und das Landgericht hat die Berufung der Mieter dann zurückgewiesen. Der Streit drehte sich hier im Kern darum, ob ein Minderungsrecht bestand oder nicht. Und dafür kam es wieder auf die Frage an, wer trägt welche Beweislast beim Auftreten von Schimmel?
Okay, kannst du die Kernaussagen mehr oder weniger kurz zusammenfassen?
Ja, der Veröffentlichung des Urteils sind die Leitsätze auch vorangestellt. Ja, diese fassen die Kernaussage wie folgt zusammen. Ist streitig, ob die Feuchtigkeitsschäden aus dem Verantwortungsbereich des Vermieters oder des Mieters stammen, muss der Vermieter zunächst sämtliche Ursachen ausräumen, die aus seinem Gefahrenbereich herrühren. Erst dann, wenn ihm dieser Beweis gelungen ist, muss der Mieter beweisen, dass die Feuchtigkeitsschäden nicht aus seinem Verantwortungsbereich stammen. Und, wichtig, grundsätzlich reicht es dafür, dass der Vermieter nachweist, dass das Gebäude bei der Errichtung dem Stand der Technik entsprach und keine baulichen Mängel vorliegen. Liegen aber bauliche Gegebenheiten vor, die Schimmel begünstigen, muss der Vermieter zusätzlich nachweisen, dass bei Einhaltung eines zumutbaren Heiz- und Lüftungsverhaltens kein Schimmel auftritt. Und letztens ausdrücklich, 2- bis 3-malige tägliche Stoßlüftung stellt ein zumutbares Lüftungsverhalten dar.
Ja, das ist schon ein ziemlich klarer Leitfaden, welches das Gericht da aufgestellt hat. Fast schon wie ein kleiner Lehrbuchauszug. Und wie hat das Gericht dann im konkreten Fall festgestellt, dass das Problem nicht vom Gebäude, sondern vom Nutzungsverhalten kam?
Ja, das Landgericht hat im Rahmen der Berufung noch ergänzend ein Sachverständigengutachten eingeholt, inklusive Langzeitmessung des Raumklimas. Und nach dem Ergebnis dieses Sachverständigengutachtens stand für das Gericht dann fest, dass das Gebäude dem Stand der Technik bei Errichtung entsprach, gleichzeitig aber die Beklagten nur unzureichend gelüftet hatten. Der Sachverständige stellte nämlich fest, dass Anfang noch einige Lüftungsvorgänge im Wohnzimmer stattfanden, in den folgenden Wochen aber nur noch 2 Lüftungsvorgänge in der Woche oder gar keine mehr gemessen wurden. Im Flur wurde über einen Monat gar nicht nachhaltig gelüftet und das Gericht hat die Bewertung des Sachverständigen dann übernommen, dass dieses Lüftungsverhalten weit vom notwendigen Maß abweicht.
Okay, also reicht ein Luftwechsel eher im Wochenrhythmus wohl kaum aus.
Genau, ja. Und besonders interessant hier ist, trotz der baulichen Gegebenheiten, die Schimmel begünstigen können, Altbauwohnung mit hohen Wänden, geringer Wärmeschutz, keine Heizung im Flur, Glasbausteine, kam der Sachverständige zu dem Ergebnis, dass die Wohnung bei 2 bis 3 Lüftungsvorgängen pro Tag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schimmelfrei hätte gehalten werden können. Selbst unter der Prämisse, dass im Wohnzimmer nur eine Beheizung bis 19 Grad Celsius möglich gewesen wäre, und du weißt, 19 Grad Celsius im Wohnzimmer im Winter ist schon eher frisch, ja, sollte bei 2- bis 3-maliger Stoßlüftung eine Schimmelbildung vermeidbar sein. Und das bewertet das Gericht eben ausdrücklich als zumutbares Lüftungsverhalten und verweist zur Begründung seiner Auffassung ergänzend auf die Rechtsprechung anderer Gerichte, wie zum Beispiel des Landgerichts Bonn, das es auch so sieht.
Okay, was bedeutet das alles für das Minderungsrecht der Mieter in diesem Fall?
Das Landgericht sagt ganz klar, ein Minderungsrecht bestand eben nicht, ja, weil die Vermieterin nachgewiesen hat, dass bei zumutbarem Heiz- und Lüftungsverhalten kein Schimmel aufgetreten wäre, scheidet eine Verantwortlichkeit aus ihrem Bereich aus. Damit scheidet auch eine Mietminderung wegen des Schimmelbefalls aus. Und die Konsequenz war, die außerordentlich fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs war berechtigt. Die Mieter hatten die Miete gekürzt, ohne ein Minderungsrecht zu haben und gerieten damit kündigungsrelevant in Rückstand. Zusätzlich sprach das Gericht der Vermieterin die geltend gemachten außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten nebst Zinsen als Verzugsschaden aus. Also für den Mieter der Super-GAU.
Okay, das heißt übersetzt, wer wegen Schimmel mindert, ohne die Rechtslage im Blick zu haben, riskiert im schlimmsten Fall die Kündigung.
Den Verlust der Wohnung, genau.
Okay, lass uns das mal praktisch drehen. Was nimmst du aus diesem Urteil für Mieter mit, so auf den Punkt?
Naja, erstens, der Mieter muss nur den Mangel, also den Schimmelbefall, darlegen und dokumentieren. Nicht von Anfang an die bauliche Ursache beweisen, klar. Zweitens, wer mindert, sollte sich bewusst sein, dass der Vermieter später nachweisen kann, dass das Gebäude in Ordnung ist und das eigene Lüftungsverhalten unzureichend war. Dann fällt das Minderungsrecht weg. Unser heutiges Urteil zeigt exemplarisch, wie wichtig es ist, vor einer Mietminderung den Sachverhalt und die Beweislage sauber zu prüfen und zu beurteilen. Und warum der Rat sinnvoll ist, nicht die Miete zu mindern, sondern unter Vorbehalt der Rückforderung weiterzuzahlen und dann gegebenenfalls die Frage der Mietminderung gerichtlich separat zu klären. Drittens, realistisches Lüften ist Pflicht. 2 bis 3-mal täglich Stoßlüften ist nach dieser Entscheidung ohne weiteres zumutbar, weniger eher kritisch.
Okay, und was ist die To-Do-Liste für Vermieter nach dieser Entscheidung?
Ja, die müssen frühzeitig dokumentieren, den Zustand des Gebäudes, Alter des Gebäudes, Bauerrichtung, etwaige Modernisierungen, technische Daten, damit später belegt werden kann, dass das Haus dem Stand der Technik entsprach. Wenn bauliche Besonderheiten vorliegen, muss der Mieter überdies schriftlich über das erforderliche zumutbare Heiz- und Lüftungsverhalten informiert werden. Das reduziert auch den Streit und stärkt im Prozess die Position des Vermieters. Und im Streitfall ist anzuraten, ein vernünftiges Sachverständigengutachten einzuholen, das sowohl die bauliche Situation als auch das Raumklima und das Nutzerverhalten erfasst.
Und vielleicht den Lüftungshinweis nicht in Schriftgröße 6 auf Seite 4 der Hausordnung verstecken, nicht wahr?
Du sagst es, ja. Auch das kommt in der Praxis ja häufig vor, dass diese Lüftungshinweise, die auf problematische Lüftungssituationen in Wohnungen hinweisen, oft hinten im Mietvertrag enthalten und nicht vernünftig hervorgehoben sind, sage ich mal so.
Okay, dann fassen wir es so knapp wie es geht zusammen. Beim Schimmel liegt der Mangel erst einmal beim Vermieter, aber die Verantwortung kann sich schnell zum Mieter verlagern, wenn dieser nicht angemessen lüftet und heizt. Und das Urteil des LG Gießen zeigt eindrucksvoll, dass unüberlegte Mietminderungen bei eigenem Fehlverhalten richtig teuer werden können. Bis hin zur fristlosen Kündigung, wie gerade eben besprochen. Wenn Ihnen diese Folge von Law & Talk gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast, empfehlen Sie uns gern weiter und lassen Sie uns eine Bewertung da. Haben Sie Fragen zu Schimmel, Mietminderung oder Kündigung? Schreiben Sie uns. Vielleicht wird Ihre Frage Thema der nächsten Folge.
Und denken Sie dran, besser einmal mehr juristischen Rat einholen, als einmal zu viel die Miete kürzen. Wir hören uns in der nächsten Folge von Law & Talk. Bis gleich.
Bis gleich.